Aufwärts stolpern, der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer von der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen im Kanton Schaffhausen.
Und ich bin Anna Neff, Pfarrerin zwischen Vikariat und Pfarramt. Der Podcast vom Landeskirchenforum und von Reformiert bewegt richtet sich an reformierte Kirchengemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube etwas mit ihnen zu tun hat.
Das ist Staffel 2, Staffel mit Gästen, Episode 9, Lukas Kundert, was kommt nach der Volkskirche?
In dieser zweiten Staffel reden wir mit Menschen, die etwas zu sagen haben in Sachen Gemeindebau. Heute reden wir mit dem Lukas Kundert. Er ist Kirchenratspräsident der evangelisch-reformierten Kirche Basel-Stadt. Lukas, kannst du dich kurz vorstellen?
Also erstmal grüezi miteinander und dankeschön für das Gespräch und für die Einladung zum Gespräch. Ich bin 55 Jahre alt, Vater von einem Sohn, der 20 ist. Ich arbeite in Basel als Pfarrer am Münster zum kleineren Pensum und zum grösseren Pensum als Kirchenratspräsident. Ich habe in Basel und Jerusalem studiert und meine Aufgabe hier in Basel ist, die Kirche zu begleiten durch eine ganz lange Stromschnelle von der Volkskirche zur Mitgliederkirche.
Wow, okay, jetzt sind wir schon in der Mitte vom Thema. Als Kirche hat ja wie eine Art eine Aussenseite und eine Innenseite. Die Aussenseite sind Strukturen. Ich habe in Basel massive Strukturveränderungen erlebt, seitdem du Kirchenratspräsident bist. Ich habe Kirchgemeinden zusammengelegt und so weiter. Wie hat sich das bewährt?
Es ist ja so, dass Anfang 90er Jahre unsere Kirche kurz vor dem Konkurs gestanden ist. Wir haben unsere Löhne nicht mehr können mit eigener Liquidität sichern, sondern die Pensionskasse musste die Liquidität sichern. Wow. Also eigentlich sind wir bankrott gewesen. Wow. Und dort hat uns das Wirtschaftswissenschaftliche Institut von der Universität Basel hat uns empfohlen, zu reagieren durch einen radikalen Stellenabbau, der nur möglich war mit Gemeindefusionen. Und heute muss ich sagen, das war allweil richtig gewesen dort, in einer völligen Notsituation. Aber ich würde das niemandem empfehlen, das nochmal zu machen, weil es letztlich das Problem, wo wir drin waren, nicht erkannt hat.
Also was meinst du damit?
Ja, das Problem, wo wir drin sind, ist, dass eine Volkskirche sich eigentlich so finanziert, also folgendermaßen finanziert, dass nämlich etwa 2.000 bis 3.000 Mitglieder eine Pfarrstelle finanzieren. Das heisst, die Pfarrerin oder der Pfarrer, der nicht mehr arbeitet, kann so gut arbeiten, wie sie will. Wenn es Strukturen gibt, ein strukturelles Schrumpfen gibt von der Kirche oder von der Mitgliederzahl, wird am Ende vom Jahr werden weniger Mitglieder da sein als am Anfang vom Jahr. Und das bedeutet im faktisch, dass eben Tage oder die Jahre zählt sind, wo man dann die nächste Strukturreform muss machen, die nächste Fusion muss machen, um wieder auf die kritische Masse an Mitgliedern von 2.000 bis 3.000 Personen zu kommen. Und man muss eigentlich anders denken. Man muss eigentlich davon ausgehen, von der Frage ausgehen, wie viele Personen kann ein Mensch erreichen. Und wenn man schaut bei der Versicherungsgesellschaft, Entschuldigung für den Vergleich, aber in der Versicherungsgesellschaft ist es so, also bei der Baloise ist es so, dass ein Aussendienstmitarbeiter zwischen 200 und 300 Dossiers zu betreuen hat. Also ein Mensch kann gar nicht mehr als 300 Personen erreichen im Jahr. Und wenn man will Menschen an Kirche binden bzw. ihr Bindungsverhalten stärken und Beziehungen stärken zu den Menschen, dann darf man nicht eine Person auf 2.000 bis 3.000 rechnen, sondern muss eine Person auf 100 bis 300 rechnen. Im Klartext, die 200 bis 300 Personen, die wir tun, faktisch erreichen als Pfarrerinnen und Pfarrer, die müssen wir dazu erziehen, die Vollkosten von dem zu zahlen, was wir kostet, was das kostet, was sie auch konsumieren. Und das ist der Wechsel von der Perspektive, die wir vollzogen haben vor 15 Jahren. Und die einfach dazu führt, dass wir sagen, Fusionen helfen nichts, sondern wir müssen die Gemeinschaft, die wir haben, so stärken und so aufbauen und dazu auch ein bisschen erziehen, zu erkennen, dass sie nicht davon ausgehen können, dass 2700 andere Personen für ihre Bedürfnisse zahlen. Sondern sie selber müssen eigentlich letztlich das tragen. Und wenn wir das so machen können, dann können wir sehr feingliedrig in Quartier raus oder auch in Dörfer raus präsent bleiben.
Aber Lukas, es ist ja klar, das ist eine komplett andere Kirche als alle anderen Kantonalkirchen, die genau den Weg gehen, wo du sagst, Regionalisierung, Gemeinden zusammenlegen. Und du sagst, das ist ein Irrweg.
Ich würde nicht sagen, es ist ein Irrweg. Es ist ein Weg, wo eben zum Beispiel jetzt unsere Vorgänger aus der Not rausgegangen sind. Und wir haben dann immer gesagt im Rest der Schweiz, ja, wir werden dann das auch mal müssen machen, was ihr in Basel macht. Und dort würde ich sagen, ja, machen es vielleicht nicht so.
Okay.
Sondern eben denken an den übernächsten Schritt, den wir dann eben auch machen müssen. Und der sieht dann eben wieder so aus, wie der, den wir jetzt machen. Und das führt eigentlich in eine permanente Überforderung von der Kirchenvorstände. Oder fusionierte Gemeinden führen zu extrem vielen Personalkonflikten, zu extrem vielen Konflikten in atmosphärischen Dimensionen zwischen den Gemeinden, die fusioniert werden und so weiter. Und wenn man dann das erste Mal geschafft hat, muss man das nachher gerade das nächste wieder machen. Ich tue einfach dazu anrufen, schaut dieser Situation ins Auge, dass es eben etwa 300, das ist die grosse Zahl. Ich denke, irgendwie bis zwischen 100, 200 und 300 Personen braucht, um eine Gemeinde am Leben erhalten. Und dass wir müssen mittelfristig, nicht langfristig, mittelfristig dazu kommen, dass wir können mit 200 bis 300 Mitgliedern pro Kirchgemeinde eine Kirchgemeinde aufrechterhalten.
Das ist dann aber eine ganz andere Kirche als die, die wir jetzt kennen, oder?
Ja, unsere heutige Kirche ist ganz stark eigentlich vom 19. Jahrhundert prägt. Das 19. Jahrhundert hat eine reine Pfarrerkirche vorgesehen. Das heisst, Kirche, die eine reine Institution ist. Die Pfarrer machen halt alle Kasualien und Sonntagsgottesdienste, aber es entsteht eigentlich innerhalb der Kirche keine Gemeinschaft. Die Gemeinschaft in der Kirche gesucht haben, haben das eigentlich außerhalb der Kirche gemacht. In Vereinen, die sie gegründet haben. Und in den 1920er Jahren hat man dann angefangen, die Vereine in Kirchen zu integrieren. Und da hat man eigentlich angefangen, auf zwei Säulen unsere Kirchen zu bauen. Institutionelle Säulen und eine Vereinssäule. Das stärkste Beispiel dafür ist der Kirchenbau, der sich völlig verändert hat. Bis 1914 hat man Kirchen gebaut, wie wenn es katholische Kirchen wären. Also reine Gottesdiensträume. Und ab 1920 hat man Kirchgemeindehäuser angefangen mit ganz vielen Nebenräumen, weil man eben hat angefangen mit Gruppen zu arbeiten und auch mit Gemeinschaften zu arbeiten. Und was ich jetzt dann einfach sehe in der Gegenwart ist, dass eigentlich die Gemeinschaftsarbeit im Spardruck unter Druck kommt. Und wenn wir möchten diese Arbeit in unseren Kirchen erhalten, dann müssen wir aufpassen, dass wir wenn wir auf diesen zwei Säulen sind, auf der einen Seite die institutionelle Säule nicht aufgeben. Die ist wichtig, auch für unsere Möglichkeit, Steuern dürfen zu erheben. Das sollte man nicht einfach aufgeben, aber auch für unsere Wirkung in die Gesellschaft dienen. Also wenn ich am Münster Staatsakt kann mitbegleiten und so weiter, ist das etwas sehr Wertvolles. Ich denke auch für das Evangelium. Aber man darf nicht nur auf das bauen, sondern man muss gleichzeitig auch die Gemeinschaftsarbeit, die wir jetzt in den letzten 100 Jahren aufgebaut haben, die eben auch erhalten. Und damit die kann erhalten werden, muss man mit anderen Dimensionen von der Kirchgemeinde davon denken.
Ich finde es spannend, wo du sagst, und wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du gesagt, eigentlich je mehr das Mitgliederzahlen sinken, müssen eigentlich die Leute, die das beziehen oder die vielleicht auch ein bisschen intensiver die Arbeit von einem Pfarrer in Anspruch nehmen, müssen das noch mehr mitfinanzieren. Würdest du sagen, es braucht vielleicht auch bei dem Geld, das jetzt schon da ist, andere Verteilmechanismen? Also, weil im Moment ist es ja eigentlich so, es wird aufgrund von dem, wie viele Mitglieder eine Kirche hat, bestimmen, wie viel Geld die Kirche bekommt.
Ja, genau, das ist eine grosse Falle oder, von der gegenwärtigen Kirche. Wenn du als Pfarrerin in einer Kirchgemeinde eine total erfolgreiche Gemeinschaftsarbeit machst und jeden Sonntag 400 Leute hast und die Woche durch 35 Gruppen, das ist jetzt übertrieben, oder? 35 Gruppen hast und einfach in dem, durch das Geldverteilungssystem von einer normalen Schweizer Kirche bezahlt wirst, bedeutet das, du wirst am Ende des Jahres eben weniger Mitglieder haben. Auch trotz deiner tollen Arbeit, oder? Und du wirst bestraft werden. Und so ist es eigentlich so, dass eigentlich alle die, die super gut arbeiten oder die gute Gemeinschaftsarbeit, eigentlich sich am Ende des Jahres bestraft sehen. Und das ist natürlich demotivierend und tut auch ihre Gemeinde nicht aufbauen. Und darum versuchen wir, die Synode davon zu überzeugen bei uns in Basel, dass wir wirklich müssen, als Synode sagen, schaut, es sind Aufgaben, die wir möchten finanzieren. Es geht darum, dass die Synoden auch wertet halt. Dass sie sagt, ja, an dem und dem Ort kann man relativ kühle, institutionelle, volkssächliche Arbeit machen. Und an selben und selben Ort muss man ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, um die warme, die vereinskirchlich orientierte, volkskirchliche Arbeit machen. Und ich glaube, eben das geht mit dem bisherigen Geldverteilungssystem, geht das nicht. Da muss man wirklich, ich glaube, der schwarze Peter muss die Synoden in die Hand nehmen und dort halt auch, ja, halt auch die Diskussionen führen, die eigentlich längst anstehen. Das wissen wir eigentlich seit 30 Jahren oder die stehen an, die Diskussion, aber wir haben sie einfach noch nicht wirklich geführt.
Mhm. Ja.
Jetzt gibt's ja noch die andere Art, wie man kann denken kann, nämlich wenn es so eine vereinskirchliche Kirche gibt oder Kirchgemeinde gibt, dann sind ja viele von denen, die schon so arbeiten, dazu übergegangen, so Fördervereine und so Sachen zu gründen. Was haltest du von dem?
Es führt kein Weg an diesen Instrumenten vorbei. Im Augenblick, oder, wo unsere Geldverteilungssysteme relativ starr sind und wahrscheinlich in den nächsten 3, 4, 5 Jahren sich da nicht etwas ändern lässt, sondern das ist eine mittelfristige Perspektive von 10, 12 Jahren, wo man dann vielleicht ein bisschen etwas kann verbessern kann. Aber das längt den Leuten vor Ort nicht, oder? Wenn ihr engagiert sind und möchtet starke gemeinschaftskirchliche Arbeit machen, dann werdet ihr noch lange müssen warten, bis euch die Volkskirche dafür das Geld gibt. Darum tue ich dringend anraten, eben, baut so Fördervereine, Förderstiftungen auf, die euch Stellen zur Verfügung stellen oder Mittel zur Verfügung stellen, um eure Arbeit zu machen. Oder wenn ihr eine Jugendarbeit machen mit einem Jugendarbeiter und nur 10'000 Franken Betriebsmittel, ist das etwas ganz anderes, als wenn ihr eine Jugendarbeit machen mit einer Jugendarbeiterin und 100'000 Franken Betriebsmittel. Oder? Da könnt ihr mit den Jungen ganz, ganz anders etwas erreichen und vielleicht sogar mal weitere Stellen schaffen und so. Also eben unbedingt, ich sage auch unseren Pfarramtskandidatinnen und Kandidaten, und Basel gehört nach Zürich eigentlich zu der zweitgrößten Pfarrerproduzentin als Kirche, obwohl wir so klein sind. Ich sage eigentlich zu allen, gehen nur in Kirchgemeinden, wo wir beim Vorstellungsgespräch das zum Thema machen, dass wir möchten einen Förderverein gründen und wo wir vom Kirchenvorstand das Commitment bekommen, dass ihr unterstützt werdet da drin.
Wow, okay. Aber das geht ja nicht so schnell, dass die ganze Thema von Förderverein oder wer immer das Ding denn heisst.
Doch, das geht eigentlich relativ schnell, oder? Ihr müsst 3 Personen sein und könnt einen Verein gründen und müsst euch ein Ziel setzen und dann könnt ihr in der Kirchgemeinde die Leute motivieren, oder? Ein Förderverein ist sehr schnell gegründet, aber das Ergebnis, würde ich sagen, gebt euch 8 Jahre Zeit. Das ist so meine Erfahrung. Nach 8 Jahren siehst du, ob du jetzt in dieser Gemeinde oder bist, auf dem Land oder in der Stadt, ob du kannst realisieren, ob das anfängt Fuss fassen, ob das anfängt greifen. Und wenn du merkst, nein, es geht nicht so, dann erst nach 8 Jahren das Konzept wieder ändern. Aber ich würde 8 Jahre lang, würde ich relativ stur an dem Konzept festhalten, wo ihr einmal mit dem Vorstand und auch mit dem Vereinsvorstand zusammen erstellt habt.
Also es braucht Zeit, zum, also ich nehme an, da redest du jetzt auch von so etwas wie Kultur, dass die Leute auch verstehen. Also die vereinskirchlichen Mitglieder, die müssen ja auch zuerst begreifen, dass sie jetzt nicht nur vom Engagement, sondern auch finanziell gefordert sind.
Ja, es ist ja so. Jetzt auf kantonalkirchlicher Ebene ist es noch, braucht es noch viel, viel mehr Zeit. Oder also der erste Förderverein oder Förderstiftung, die wir hier bekommen haben, ist von 1992, aus dieser Fusionsgeschichte aus, wo man einfach gemerkt hat, jetzt muss man eine Kirchgemeinde schliessen, wo am Sonntag 150 Leute kommen. Jetzt muss man die schliessen, oder? Weil man einfach das Geld nicht mehr hat. Und dann haben sich die Leute zusammengetan und dann gesagt, wir erhalten die Pfarrstelle. Und das ist lang das einzige solche Mittel gewesen, das wir in unserer Kirche hatten. Und das hat dann aber in dieser Gemeinde hat das relativ schnell etwas Fuß gefasst, einfach weil das auch eine Grassroot-Bewegung war. Und dann haben, so nach 8 Jahren, haben andere Gemeinden angefangen, das über mehr. Aber eigentlich noch 15 Jahre später ist das Scheps angeschaut worden. Und man hat eigentlich immer gesagt, Leute, die so arbeiten, arbeiten eigentlich mit unlauteren Mitteln. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass eine Kirchenleitung auch ganz konsequent sagt, nein, schaut mal, es ist nicht unlauter. Wir machen es auch. Und so nach 20 Jahren haben dann die ersten, auch liberalen Gemeinden angefangen, so zu arbeiten. Und bei uns ist es jetzt heute so, dass eigentlich von diesen 10 Millionen Steuerfranken, die ich jetzt weniger zur Verfügung habe pro Jahr, als wenn ich angefangen habe, sind 4,7 Millionen kompensiert durch so Vereinsfinanzierungsmodelle.
Das ist ja spannend.
Ja. Aber es ist, also, deine Frage ist ja gesehen, es braucht viel Zeit. Es ist so. Es braucht innerhalb von der Gemeinde viel Zeit. Ihr werdet grosse Widerstände haben von Leuten, die finden, nein, das muss eigentlich alles steuerfinanziert sein, wie bis anhin. Aber ihr werdet auch Leute finden, die euch mit vollem Herzen unterstützen. Und schaut, im Unterschied zu anderen Sponsoring-Sachen ist es jetzt hier nicht so, dass ihr auf die grossen Beträge hoffen müsst, dass euch etwa 30.000, 40.000 Franken gibt. Es ist toll, wenn das passiert und das wird auch passieren. Aber das Entscheidende ist, dass ihr ganz, ganz viele Leute habt, die pro Monat einfach einen Dauerauftrag haben, die pro Monat 40 Franken euch überweist. Da sind dann auch wieder Ende vom Jahr fast 500 Franken. Und ja, wenn ihr 1000 solche Leute haben, haben das schon eine 500.000.
Jetzt braucht ja das Ganze der Umbau von einer institutionell prägten Kirche zum mehr so Vereinskirchlichen, wie du das vorher genannt hast. Der Umbau, der braucht ja auch von der Innenseite von der Kirche Änderung von der Mentalität. Kannst du das ein bisschen beschreiben, was da muss passieren?
Ja, es ist an sich, ich würde sagen, es ist nicht ein Umbau, sondern es ist ein Verhindern, dass die zweite Säule, die wir aufgebaut haben in den letzten 100 Jahren, nämlich das Vereinskirchliche, dass das jetzt weggedrängt wird. Mhm. Oder die grosse Sorge ist, dass man jetzt eigentlich die Freikirchen züchten, indem man eigentlich alle die Engagierten vertäuben und eigentlich ausschließen und eigentlich sagt, ja, wir möchten wieder zur reinen Institutionskirche werden. Und, aber dass jetzt das nicht verdrängt wird, dafür braucht es eine Sensibilität in den Kirchenvorständen und in den Kirchenleitungen für die zwei Säulen. Also nehmen wir eben, dass das wichtig ist und toll ist, dass man euch noch als institutionelle Vertreter braucht. Das ist eine grosse Chance. Und auf der anderen Seite, dass es wahnsinnig wichtig ist und halt einfach teurer ist, die vereinskirchliche Arbeit auch aufrechtzuerhalten. Und da die Erkenntnis ist die, das ist eigentlich das Teure, das Vereinskirchliche. Das braucht höhere pro Kopf Investitionen in der Kirchgemeinde. Und jetzt so in der Geldknappheit kann eben das unter Druck kommen, was eben letztlich das Teure ist. Und da dafür braucht es einfach das Commitment. Es braucht auch ein geistliches Commitment, wo man sagt, schaut mir, oder das, was bei den Protestanten so ein bisschen ist, oder wenn man Als Industriepfarrer habe ich das oft erlebt, ein anderes Thema, aber ich komme wieder zurück. Als Industriepfarrer habe ich das oft erlebt, dass wenn ich in Unternehmen gekommen bin, wo Protestanten CEO gewesen sind, habe ich den Eindruck gehabt, die haben eigentlich ihre Kirchenmitgliedschaft unten an der Garderobe abgegeben, gehen in ihre Unternehmen und dann, wenn sie wieder rausgehen, legen sie ihre Kirchenmitgliedschaft wieder an. Gehen zum Haus aus. Und bei den Katholiken ist das ganz anders. Dort ist sehr viel selbstverständlicher, dass die ganze Existenz katholisch ist. Und bei den Reformierten ist es eben so, wir scheuen uns, oder viele scheuen sich, ein Bekenntnis eigentlich auf den Lippen zu tragen. Und tendenziell sind uns Reformierten alle die, die eben das haben, als hyperfromme Suspekt. Und wir müssen, es geht nicht anders, wir müssen darum kämpfen, in unseren Kirchenleitungen, in den Kirchgemeindeleitungen, dass uns die auch lieb werden. Dass uns die eigentlich ans Herz wachsen und wir das Herz aufmachen für eben die Frommen, die bei uns eigentlich immer tendenziell ein bisschen so in den Ecken stehen.
Also habe ich das richtig verstanden, dass eigentlich die Angst besteht, dass eben die Vereinskirchlichen zu viel Raum einnehmen und das Vereinskirchliche tendenziell auch mit dem Frommen in Verbindung gebracht wird?
Ja, genau. Oder, weil einfach das Vereinskirchliche auch teurer ist als das institutionelle Kirchliche. Jetzt sieht man das schon an den Zahlen, oder? Das Vereinskirchliche nimmt von den Kosten her den grösseren Teil in Anspruch. Und weil das immer ein bisschen als fromm gilt und ein bisschen als abgeschlossen, die Vorurteile kennen wir ja alle, oder? Die da immer noch halt bestehen, muss man dort, wenn da die Frommen selber natürlich ganz, ganz viel dafür tun, um zu zeigen, die Vorurteile sind jetzt zu überwinden. Wir sind jetzt in dem 21. Jahrhundert und nicht mehr in den Grabenkämpfen der 1980er Jahre. Mhm.
Und gleich geht ja Tendenz, wenn ich die richtig verstand, stark von der institutionellen in Richtung Vereinskirchlichen. Wir tun das behalten, das Institutionelle ist auch wichtig für die Gesellschaft, ist auch wichtig, solange wir die Steuermittel bekommen, aber die gehen langsam zurück.
Ja, es ist ja so. Wir haben einfach gesehen, wenn das im Jahr 2040, also in knapp 20 Jahren, werden wir in Basel noch 10'000 Mitglieder sein. Heute sind wir 27'000. Das heisst, wenn wir aufgestellt werden, wären wir die Kirchgemeinde Uster, würde das heissen, wir hätten noch eine Kirche und 4 Pfarrer oder 5 Pfarrer. Und das ist einfach für uns eine Perspektive, wo wir möchten daran arbeiten. Weil im Moment haben wir 15 Kirchen bespielt. Und wir haben 27'000 Mitglieder. Also wir sind in einem Betreuungsverhältnis Pfarrer und Mitglieder von 1 Pfarrer auf 800. Und eigentlich möchten wir das erhalten. Und das geht nur mit einem sehr hohen Steuerfuss im Moment. Und mittelfristig geht es nur, wenn wir die Drittmittelanteile noch verstärken können. Mhm. Also, oder wir, auch mit anderen Worten, wir hätten heute nicht 15 Kirchen noch, wo täglich Kirchenabend passiert, wenn wir nicht die 4,7 Millionen Drittmittel hätten. Also, ein Pfarrer kostet 200'000. Das heisst, das sind über 20 Pfarrstellen. Und man so kann aufrechterhalten. Und das ist eigentlich so viel, wie man eben für eine Volkskirche braucht. Aber die haben wir noch zusätzlich, oder? Zum Volkskirchlichen, zum etwas Vereinskirchlichen auch können unterhalten.
Nochmal zu der Innenseite der Kirche. Was hast du den Eindruck, muss sich geistlich auch verändern in der nächsten Zeit?
Ja, also da habe ich ein bisschen, dann einen Zugang, wo, wenn jetzt ihr zuhört daheim, ihr sicher denkt, ja, das ist jetzt ein freikirchlicher Zugang. Und wieso nicht, wenn er ein guter Zugang ist? nämlich überlegt euch in euren Leitungsstrukturen, habt ihr die 5 Dienste aus dem Epheserbrief, habt ihr die vertreten? Nicht, wo wir Pfarrerinnen und Pfarrer sind, die allermeisten sind entweder Lehrerinnen oder Hirtinnen. Die wenigsten von uns sind Apostel, Organisatorinnen. Die wenigsten von uns sind Evangelisten. Das kommt vom Studium her. Das Studium sieben eigentlich alle die Leute raus. Weil das 19. Jahrhundert hat eigentlich nur Hirten und Lehrer gebraucht. Und sonst nicht da für die Kirche. Keine Apostel, weil das Gesetz hat vorgegeben, dass man nicht Christ sein muss, wenn man in Basel, also reformiert sein, wenn man in Basel wohnt. Da braucht es keine Evangelisten und der Regierungsrat war Apostel gewesen. Und das Prophetenamt ist ausgelagert worden ins Spitäler und ins Armenfürsorgewesen. Und heute sind eigentlich alles Lehrstellen entstanden. Der Regierungsrat wird keine Kirchenleitung mehr wahrnehmen, außer in Bern. Innerhalb unserer Kirche gibt es keine Evangelistenamt, keine Richtung, oder abdeckt es. Und ich glaube, es ist wichtig, dass ihr im Kirchenvorstand alle fünf Ämter besetzt habt. Hm. Dass ihr auch wie eine Einsetzung macht von diesen Kirchenvorständen. Und sagt, schau mal, du bist jetzt für den Evangelistendienst zuständig. Du bist jetzt unsere Hirtin. Du bist jetzt unser Prophet und so weiter. Und dass man eigentlich so ein Fünfergremium den Kirchgemeinde leitet, das verhindert, dass wenn ich als Pfarrer jetzt hier bin und ganz zufrieden bin, wenn am Sonntag nur 10 Leute kommen, weil dann kann ich mich umso besser um die 10 einzeln kümmern, wenn dann der Evangelist einfach die glatte Wand aufgeht, oder? Wenn nur 10 da sind. Und darum braucht es den Evangelist. Er sagt, Lukas, das längt nicht, dass du nur 10 hast. Wir müssen noch das und das und das machen, oder? Und der weiss dann auch, wie man das und das und das dann macht. Und tut dann auch selber die Ämter hinterkrempeln und etwas dafür machen. Das braucht es. Aber es ist auch nicht gut, wenn man nur Evangelisten hat im Kirchenvorstand. Es braucht eben auch den Hirten und es braucht auch den Apostel.
Mhm. Das setzt aber ja eigentlich voraus, dass die Leute sehr genau wissen, was ihre Gabe ist und in dem Sinn auch eine gewisse geistliche Reife haben und mitbringen, dass sie auch wirklich wissen, wo sie stehen und wo sie hinwollen. So.
Ja, ich mache eine Beobachtung, dass eigentlich ganz viele Leute gar nicht so sehr wissen, dass sie jetzt eigentlich eine evangelistische Gabe haben oder eine prophetische oder eine apostolische. Und ich habe auch nicht unbedingt die Gabe, das an den anderen Leuten zu erkennen. Das ist nicht das, was ich kann. Aber ich weiss, wer so eine Kenntnisgabe hat, wo kann relativ schnell einschätzen, was der andere oder die andere kann. Und was ich oft mache, ist einfach, dass ich auf die Leute zugehe und sage, irgendwann, ich brauche jetzt eine Lehrergestalt oder eben eine Prophetengestalt. Weißt du mir, ist die oder Sellen ist, erfüllen jetzt die Kriterien? Und wenn ich das höre, jawohl, dann kann ich dann auf die Person zu und sie fühlen sich dann meistens auch geehrt, oder? Wenn man sagt, schau mal, der Roger oder Silvia haben mir gesagt, du bist eine Prophetin, wir brauchen dich dort und dort, kannst du uns unterstützen?
Jetzt gibt es in der Theologie ein grosses Stichwort geistliches Leiten. Du bist Kirchenratspräsident, du bist auch Pfarrer. Was bedeutet für dich persönlich geistliches Leiten?
Mich persönlich bedeutet es, dass ich davon ausgehe, dass die Personen, die ich mit ihnen in der Leitungsverantwortung bin, von Gott dazu bestimmt worden sind, jetzt hier die Funktion mit mir zusammen zu übernehmen, weil Gott mit ihnen etwas und mit der Kirche etwas vorhat in Basel. Das ist mal, glaube ich, das Erste, wo auf mich persönlich ganz wichtig ist. Auch um den Mut zu halten und so weiter. Oder? Also manchmal überlegt man sich, wieso hat mich Gott jetzt nach Basel geschickt und nicht nach Zürich oder so. Und nein, er braucht in Zürich andere. Ich kann mich in Zürich nicht brauchen, sondern er braucht mich jetzt in Basel. Und das ist auch bei den anderen so, wenn ich im Leitungsgremium habe, grundsätzlich. Und dann ist es nicht täglich so, dass ich das auch so empfinde, oder? Dass das auch von Gott so gewollt ist, dass wir jetzt in dieser Zusammensetzung arbeiten müssen. Und da ist das Gebet entscheidend, dass wir miteinander beten. Ich erlebe einfach die Kraft vom Gebet, auch in der Leitungsgremien, dass wir, es ist jetzt nicht an jedem bei uns, also wenn wir die Leitung machen in Kirchenratssitzungen, dann ist ein rechter Teil, der dann eine Einleitung macht, der Geistliche, aber nachher nicht beten will. Und ein Teil will dann nachher auch beten. und tue das. Und es ist meistens dann eben stark, wenn es ein freies Gebet ist. Wenn es nicht ein abgelesenes Gebet, vorformuliertes Gebet ist, sondern aus dem Moment heraus frei gesprochen wird. Und dann wirkt das einfach. Alle die Sitzungen, die mit einem Gebet anfangen, wo frei ist, und man merkt, das ist jetzt auch nicht irgendwie einfach an einem gewissen Standard nachempfundenes Gebet oder so, sondern es kommt vom Herzen. Die Sitzungen sind alle anders. Das erlebe ich alle als anders. Auch wenn sie hart sind, auch wenn die Traktanten die gleichen sind wie in anderen Sitzungen. Aber es ist irgendwie noch immer durch, sind wir einmal anders fokussiert. Wir wissen, es geht nicht um uns, sondern es geht um jemand anderes, um Christus. Und wir tun einfach unser Bestes, das, was wir hören, den wir beitragen.
Das ist spannend. Das ist aber auch etwas, wo wir haben mit dem Gebet erst kürzlich angefangen. Ich tue schon seit Jahren, tun wir am Anfang von einer Kirchenstandsitzung, Viertelstunde, 20 Minuten über einen Bibeltext diskutieren, austauschen. Natürlich sagt jeder das, was er will, oder schweigt auch, das ist logisch. Und nachher habe ich jetzt erst kürzlich angefangen, ein freies Gebet, wo man einfach für diese Sitzung betet. Und das würdest du auch unterstützen, so etwas?
Ja, das ist toll, oder? Und es ist natürlich toll, wenn es nicht von der Kirchenvorstand selber kommt oder Kirchenstandsmitglieder selber kommt, sondern dass dann ihr das initiieren und auch ein bisschen zeigen, eben, wie frei das kann sein. Also, dass es da jetzt auch nicht darauf ankommt, im Gebet vorzuturnen oder eine Gebetsathletik irgendwie zu entwickeln, sondern einfach, ja, ihr dient ja, wenn ihr Gott bittet und das ja wirklich ein Bitt von euch ist, wo euch wirklich existenziell ist, dürft ihr euch auch exponieren. Dürft euch auch öffnen. Ihr zeigt auch, was euch so gemacht hat auf die Sitzung hin. Und das wirkt Wunder.
Mhm. Also dann würdest du sagen, geistlich leiten heisst nicht nur einfach irgendwie theologische Inhalte anstellen oder theologische Leitplanken geben, sondern wirklich als Leitungsgremium zusammen geistliches Leben teilen?
Ja, ich glaube nicht, dass es im geistlichen Leiten um Lehre geht, sondern ich glaube, im geistlichen Leiten geht es um Apostolizität und wahrscheinlich auch ums Hirtenamt. Im geistlichen Leiten, oder sobald wir geistlich entscheiden, merken wir, sind wir viel offener, eigentlich auch die Leute, die uns nerven. Mm. Oder haben das Herz, oder es gibt so viel, oder? Ja, können wir den stehen lassen und irgendwie noch einen Drei finden, wie man auch die kann aufnehmen und denen auch ihre Ehre geben. Vieles zum geistlichen Leiten ist, glaube ich, einem anderen Ehre geben.
Mm. Und du tust auch für dich selber für die Kirche beten?
Ja, es ist so, dass ich am Morgen bin ich unbrauchbar für Sitzungen. Und das brauche ich dann für eine stille Zeit. Und da tue ich eigentlich jeden Morgen, die 15 Orte, wo wir mit Kirchenarbeit präsent sind und die Schulhäuser rum drin sind und die kantonalkirchlichen Dienste, gehe ich im Gebet durch und bitte einfach für die Menschen, die dort arbeiten, seien sie Angestellte oder Freiwillige. Manchmal ist es so, dass mir dann gerade jemand speziell in den Sinn kommt und bei dem ein bisschen länger verharre. Und ja, ich glaube, das ist jetzt meine Aufgabe als Kirchenratspräsident.
Ja. Das ist schon spannend.
Das klingt jetzt alles wahnsinnig fromm, gell? Und jetzt viele, die jetzt da hören und vielleicht hoffentlich nicht abgestellt haben, denken vielleicht, oh, das ist eigentlich doch ein verkappter Evangelikalen und so weiter. Das eine ist, ich bin religiös-sozial. Das zweite ist, evangelikal habe ich als Kampfbegriff kennengelernt in den 80er und 90er Jahren. Und ist für mich nicht mehr ein Kampfbegriff, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin zuständig für alle hier in unserem Kanton, die reformiert sind. Und da gibt es halt nicht nur religiös-soziale. Und das Dritte ist der Leonard Ragaz, der hier in Münster, am Basel-Münster, eine Predigt hatte. Der hat eigentlich eine sehr, sehr pietistische Bibelauslegung gemacht. Und ich habe das von ihm übernommen. oder von ihm gelernt. Einfach genau lesen, was da steht und das und nicht weginterpretieren, sondern auch mal sagen, jetzt verstanden ist halt alle nicht. Und ich merke, dass mich das mit den Evangelikalen eigentlich verbindet und wir eigentlich im Gespräch über die Bibel immer wahnsinnig nahe sind zueinander. Hm. Und wie das unserem Herzen gut tut. Und ja, also eben, ich bin auf Knochen fromm, aber ich bin nicht evangelikal, ich bin auch nicht ein Pietist, würde ich sagen, sondern ich bin religiös-sozial von dort her geprägt. Ich lohne mir aber den Spruch nicht mehr, wegen dem, weil man jetzt findet, ja, das klingt jetzt schon sehr fromm, wenn du so redest.
Mhm. Das finde ich mega schön, wie du da die Kategorien auch ein bisschen auflöst oder miteinander ins Gespräch bringst. Dann würde ich dir gerne die letzte Frage stellen, die wir allen unseren Gästen stellen, und zwar, was gibt dir Hoffnung für die Bibel?
Die Hoffnung ist Christus, und der ist ja selber schon da. Aber das Spezielle am Hoffnungsbegriff vom Neuen Testament ist, dass Hoffnung ist nicht auf die Zukunft gerichtet, sondern ist auf die Gegenwart gerichtet. Das heisst, es ist etwas da, was man einfach noch nicht sieht, aber es ist ja da und es leitet und führt uns. Und Christus ist die Sonne und die Kirche ist nur der Mond. Und die Kirche, das hat man im Mittelalter gesagt. Und der Mond nimmt ab und nimmt wieder zu. Aber die Sonne ist schon da. Wo die Kirche beleuchtet. Und denkt einfach daran, wenn ihr engagiert seid für die Kirche. Ich glaube, es ist so, oder? Gott hat mit euch etwas vor und mit der Kirche dort, wo er euch ansendet. Und das ist unsere Dimension, die wir drinnen leben. Oder? Und alles startet im Moment auf die grossen Zahlen. Das ist der Megatrend oder der Mythos von der Gegenwart, oder? Dass dort, wo die Zahlen wachsen, dass dort die Gesundheit ist. Und wir wissen, es ist nicht so. Es ist von Gott anders. Und das ist hart, in Europa im Moment so durchzustehen, aber im Rest der Welt ist das überall klar, dass es nicht so ist, dass man auf die zu groß wachsenden Zahlen schauen kann. Aber in Europa haben wir es da ein bisschen hart. Das ist so. Aber eben, es ist Christus, was macht. Das Zweite ist, ich glaube, wir werden tendenziell, also ich habe es gesagt, wir haben 15 Orte, wo wir kirchgemeint sind im Moment, in Basel. Für Basel sagen ja alle Statistiker, wir werden bald einmal nur noch 4 Orte haben oder so. Ich glaube, wir werden es kurzfristig mit 12 Orten weiter schaffen. Und wir werden langfristig wieder mehr Orte haben. Es ist nicht so, dass wir gesamthaft wachsen werden. Aber eben, wir werden viel mehr kleinere Zellen von 100 bis 300 Leuten haben, die sich engagieren in Hinterhöfen und wo auch immer. Und wir bereiten unsere Kirche jetzt vor dafür, dass es Migrantenkirchen können mit der Zeit unsere Kirchen nicht übernehmen. Und Christus gestaltet das schon alles gut. Das kommt alles so, wie er es will.
Wow, das ist ja stark gewesen. Mhm. Dankeschön vielmals, Lukas.
Ja, sehr gerne. Danke vielmals.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Und mit euch zu reden, ist einfach, tut einem sehr gut. Vielen Dank.
Gut, wir sind zurück im Studio. Anna, was nimmst du mit von diesem Gespräch mit Lukas Kundert?
Ich habe sehr viele spannende Gedanken mitgenommen. Etwas, was mich recht begeistert hat, ist die Art und Weise, wie er über geistliche Leiten geredet hat.
Jawohl.
Und etwas, was ich sehr lustig gefunden habe, ist, dass er so gesagt hat, ja, er geht davon aus, dass er am richtigen Ort ist, also von Gott eingesetzt ist, dort, wo er ist, und dass auch die anderen dort eingesetzt sind.
Ja.
Und ich finde das noch cool, weil ich glaube, das wirkt ein bisschen dem entgegen, dass man immer wieder denkt, ah, hätte ich doch nur andere Leute oder Leute, die irgendwie mehr auf meiner Linie wären, dann wäre alles besser. So. Sondern einfach davon ausgehen, die jetzt da sind, die sind richtig. Das finde ich noch cool. Und dass er aber gleichzeitig die Brille hat von der Gabenorientierung. Also, dass er schon nicht einfach sagt, ja, jeder, der mal Ja gesagt hat, der passt da hin, sondern irgendwie gleich gewisse Kriterien, um herauszufinden, wer brauchen wir in diesem Gremium und wie könnten wir uns ergänzen. So. Ja, und etwas anderes, was ich auch noch mitgenommen habe, ist so das ganze Thema von der Fusionen, wo er einfach sagt, bei ihnen ist es zwar okay gewesen, dort als Notfall, aber er würde es nicht weiterempfehlen.
Ja, das ist ziemlich deutlich gewesen, oder?
Das finde ich schon noch krass. Vor allem, weil das ja einfach wirklich gleich passiert und gemacht wird, so, sonst. Und nicht nur aus einer Notsituation raus. Und ich höre das häufig als Begründung, wieso man fusioniert, dass man sagt, ja, man will halt Ressourcen einsparen, um eben das Vereinskirchliche ein fördern, um mehr milieuorientiert, mehr Fresh Expression Sachen können machen. Aber zumindest so, wie es jetzt der Lukas Grundert beschrieben hat, ist eine Fusion keine Garantie dafür, dass man dann die Ressource auch hat und das tatsächlich für das kann einsetzen. So, also es geht irgendwie mehr um das Verhältnis, das er beschrieben hat, zwischen wie viele Mitglieder finanzieren eine Stelle und für wie viele Mitglieder muss eine Pfarrperson zuständig sein. So, also irgendwie geht es vielmehr um das Verhältnis und nicht darum, wie viele Mitglieder gehören jetzt zu der Kirchengemeinde oder wie gross können wir jetzt die Kirchengemeinde noch machen. So.
Ja, und das ist natürlich etwas, was für mich noch recht so rausgestanden ist von dem, was er sagt, mit der Finanzierung auch von dem Vereinskirchlichen, wo er ja letztlich die Zukunft sieht, so, dass nämlich da muss, wie eine Art Shift stattfinden, dass man die Leute, die zum engeren Kern gehören, die Hochverbundenen, dass man denen muss nachbringen, dass in Zukunft sie werden einfach die Kirche müssen zahlen oder ganz Betrieb von dem Vereinskirchlichen. Dort ist ja sehr klar, dass man das auch, wo er sagt, das muss man diesen Leuten einfach auch eine Art beibringen. Also muss man mit ihnen einen Weg gehen. Wo er dann auch sehr eindrücklich erzählt hat, dass man das kann. Ich meine, die, was sind das, 5 Millionen, die sie jedes Jahr mit Spenden einnehmen im Kanton Basel-Stadt. Und dass das aber Zeit braucht, da haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, dass jetzt die höchste Zeit ist, so mit dem anfangen, sehr eindrücklich auch, wo er gesagt hat, quasi er würde, der, ich weiß nicht genau, von wem er da geredet, Vikarinnen, Vikar vom Kanton Basel-Stadt, also denen würde ich empfehlen, nur sich zu bewerben, wenn das Thema Drittmittelfinanzierung ein Thema ist.
Das ist schon noch krass, ja. Ja, zum Glück haben wir schon 2 Episoden gemacht zu dem Thema Drittmittelfinanzierung.
Ja, also es ist, von daher ist, denke ich schon, dass halt Basel-Stadt, das sage ich jetzt nicht, weil ich ein Basler bin ursprünglich, aber dort sind sie tatsächlich weiter als alle anderen Kantone, schätze ich, mit Ausnahme vielleicht von der Welschschweiz, wo sie den anderen Kirchgemeinden voraus sind und schon weiter sind und wo man auch könnte von diesen Gedanken und deren Entwicklung in Basel einfach lernen. Auch wenn natürlich bei uns im Kanton Schaffhausen zum Beispiel alles viel langsamer geht, aber man sieht doch, in welche Richtung dass es geht. Und wir haben noch Zeit, um uns darauf einzustellen.
Ja, es war also sehr, sehr spannend gewesen. Jetzt, bevor wir zum Schluss kommen, Lukas, wir wollen noch etwas sagen zu dem, wie es mit dem Podcast weitergeht im neuen Jahr, gell?
Ja, genau. Wir haben jetzt mit 9 Gästen geredet in der Staffel 2 von Aufwärts stolpern. Und mit dieser 9. Episode ist jetzt auch mal Schluss mit der 2. Staffel. Wir werden dann im normalen Rhythmus von 3 Wochen die 3. Staffel anfangen. In dieser 3. Staffel tun wir beide, Anna und ich, tun wir beide ein paar von diesen Themen, die angetönt sind mit den verschiedenen Gästen, die Gäste gebracht haben, tun wir ein paar von diesen Themen vertiefen, nochmal wie eine Art Rundumschlag machen. Es sind ja ein paar Themen auch mehrfach gekommen, wo wir diese Themen vertiefen und noch unsere Eindrücke weitergeben. Und da wird es mehrere Episoden geben von der nächsten Staffel. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Staffel 3. Gut, dann war es das jetzt also gewesen von der Episode 9 in der Staffel 2 mit Gästen. Das mal mit dem Lukas Kundert von Aufwärts stolpern, ein Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.